Ja, wir sind bei den Römern, in den Römern. Wir betrachten den Römerbrief und ja, irgendwie komme ich nur sehr langsam voran, wie ihr gemerkt habt. Aber auf der anderen Seite scheint Paulus in den ersten 6 Versen so ein Fundament zu legen. Und wenn man das Fundament nicht begriffen hat, hat man Schwierigkeiten, den Rest zu verstehen. Und Paulus spricht ziemlich tiefe Dinge an. Und vielleicht mache ich sie mehr kompliziert, als vielleicht, wenn ihr es einfach nur liest. Aber ich denke mal, dass da Gedanken sind, die uns bewegen sollten. Jemand hat mir gesagt, irgendwann mal, man liest so einfach darüber hinweg. Und das passiert mir auch genauso. Erst wenn man anfängt, darüber nachzudenken, merkt man, wie tief das eigentlich geht. Was man früher vielleicht einfach so hinweg gelesen hat. Und ich hoffe, dass Gott mir Gnade schenkt, euch hier so ein bisschen hineinzuführen, das mehr zu verstehen, dass wir gemeinsam einen guten Einstieg hier in den Römerbrief bekommen und ja, erbaut werden. Darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht darum, die Zeit hier zu füllen, damit wir, naja, vielleicht einen guten Abend haben oder einen sehr besinnlichen und was weiß ich, tiefgründigen Abend. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir davon etwas lernen. Es geht natürlich nicht hauptsächlich um uns. Oft denken wir ja, die Welt dreht sich um uns. Aber das ist nicht wirklich so. Und trotzdem hat Paulus hier so viel für uns drinnen, damit wir halt vorankommen. Und was wir letztlich lernen sollen, ist, dass Jesus mehr Gestalt in uns gewinnt. Darum geht es letztendlich. Das will er in uns bewirken. Dass er in uns Gestalt gewinnt und er durch uns wirken kann. Dass wir seine Werkzeuge sind und er uns gebrauchen kann, um andere zu erreichen. Und Paulus versucht das auch gerade hier gleich am Anfang zu vermitteln. Und bevor wir jetzt anfangen, da uns Gedanken zu machen und das zu lesen, lasst uns zusammen beten. Danke, Herr Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Du bist unser Ursprung. Du bist derjenige, der für uns gestorben ist, wie schon auch Jörg gebetet hat, und der uns herausgezogen hat, der uns auf einen Felsen gestellt hat. Und du bist der Felsen, Jesus. Und schenke doch, dass wir auch heute Abend, in der Zeit, die wir hier haben, dich mehr begreifen, dass du uns wichtiger wirst, dass wir merken, wie sehr wir von dir abhängig sind, aber auf der anderen Seite auch merken, wie gut es bei dir ist und merken, was du alles machen kannst und willst durch schwache Zeugen, wie wir es sind. Aber danke, Herr, dass du groß dich erweisen möchtest heute Abend. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, die richtigen Gedanken zu sagen. Leite du mich und hilf du uns, dass wir zusammen auch hören können auf das, was du uns allen zu sagen hast. Amen. Ja, ich möchte nicht wirklich jetzt nochmal alles aufrollen, was ich schon mal gesagt habe. Aber während ich so nachdachte, dachte ich, Mann, ich habe bestimmte Sachen nicht gesagt und die finde ich sind sehr wichtig. Paulus, er schreibt diesen Brief und Paulus sagt, Paulus, Knecht Jesu Christi. Und der Gedanke, der mir immer wieder so brennt, wenn ich das so höre, bin ich, bist du, sind wir Knecht Jesu Christi? Erachten wir uns als Knecht Jesu Christi? Mit allem, was es bedeutet. Und Paulus sagt, ich bin Knecht Jesu Christi, freiwillig. Frei und willig. Freiwillig. Ich habe mich freiwillig in den Dienst Jesu Christi gestellt. Ja, er hat sein Leben für mich gegeben. Aber ich bin auch derjenige, der freiwillig mich in den Dienst gestellt habe. Und die Frage an uns ist, sind wir Diener Jesu Christi? Freiwillig befreite Diener Jesu Christi? Sind wir erachten wir uns als solche, die wir wirklich Jesus dienen? Oder haben wir ja, uns sozusagen entschieden, damit wir die Hoffnung auf das ewige Leben haben, aber sonst ist uns so vieles egal? Paulus sagt, nee, für mich ist es nicht so. Als Jesus mich gerufen hat, bin ich gleich losgegangen. Selbst dort in Damaskus habe ich schon mit den Juden gestritten und letztlich musste ich fliehen aus Damaskus. Und es ging gleich weiter. Er ist gleich in den Dienst gestiegen als Knecht Jesu Christi. Er hat gemerkt, Mann, Jesus ist real, er lebt. Und hat gesagt, ihm will ich jetzt dienen. Ich habe so lange diesem Pharisäertum gedient, den Gesetzen gedient und habe die Christen dadurch auch noch verfolgt. Jetzt will ich Jesus dienen. Ich bin jetzt frei, um ihm zu dienen. Bist du das? Bin ich das? Das ist die Frage. Die weitere Frage, gleich aus dem Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Berufener Apostel. Darüber habe ich viel letztes Mal gesagt. Paulus sah sich als berufenen Apostel. Und du, kennst du deine Berufung? Siehst du dich als berufen in bestimmten Dingen? Natürlich wird keiner von uns so sagen, ich bin berufener Apostel, so wie Apostel Paulus es war. Das können wir nicht sagen. Vielleicht können wir es versuchen, aber wir werden merken, dass die Messlatte, mit der wir uns da anlegen, ein bisschen höher ist, als wo wir hinreichen könnten. Aber wir sind doch alle berufen worden. Wir sind doch nicht einfach so ja, befreit worden und dann so dabei gelassen worden. Er hat uns auch berufen. Und wir haben hier Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde. Bist du berufen als Mitarbeiter? Siehst du dich als berufenen Mitarbeiter oder tust du es nur, weil gerade Not am Mann ist? Hast du diese innere Überzeugung? Jesus hat mich in diesen Dienst gestellt. Ich tue es für ihn. Ich tue es nicht, damit ich jetzt Siege entlaste oder Peter oder was weiß ich, jemandem helfe. Nein, als Berufung. Gott hat mich da hineingestellt. Vielleicht bist du auch als Mutter berufen. Es gibt so viele Berufungen. Aber Paulus sagt, ich bin berufener Apostel. Er hat mich berufen. Er hat uns berufen. Siehst du deine Berufung? Erkennst du sie? Kannst du dann auch so leben? Berufen und ausgesondert. Paulus hat das gleich zusammen so in einem Satz dann verwendet. Ausgesondert für das Evangelium. Auch wir sind letztlich ausgesondert für das Evangelium, um Zeugen für Jesus zu sein. Wir sind ausgesondert dafür. Den Dienst, den ich tue, tue ich diesen Dienst, weil ich von Gott ausgesondert dafür bin? Erkennst du Gottes Auftrag für dich in dem Dienst, den du tust? Vielleicht in der Obdachlosenarbeit oder irgendwo anders, den Dienst, den Gott dir anbefohlen hat, wofür er dich vielleicht ausgesondert hat. Erkennst du das? Das sind so Gedanken, die mir jetzt beim nochmal zurückdenken, ich habe so viel Theoretisches letztes Mal gesagt und vielleicht war das so viel Theorie, dass man dachte, oh ja, viele Verse, die das zeigen von Apostel Paulus, dass er ausgesondert und berufen ist. Aber letztlich geht es darum, dass wir selber uns darin sehen können. Und ich denke, diese Fragen sollten uns dazu bringen. Und Paulus sagt, er ist ausgesondert für das Evangelium Gottes. Der Ursprung des Evangeliums ist Gott. Und Paulus sagt, dafür ist er ausgesondert. Und jetzt nochmal zurückblickend, er sagt uns das, wozu er ausgesondert ist. Ich lese es am besten mal vor, dass er zuvor durch seine Propheten in heiligen Schriften verheißen hat. Also das Evangelium Gottes, dass er vorher durch seine Propheten in den heiligen Schriften verheißen hat. Paulus sagt damit, dass das Evangelium in der Heiligen Schrift zu finden ist. Es ist verheißen worden im Alten Testament. Es ist nicht so, dass es plötzlich erschienen ist. Nein, immer wieder hat Gott darüber geredet. Petrus sagt das so schön, Das letzte Mal wurde ich gefragt von jemandem, und sie ist leider heute nicht da, hat gesagt, sie würde gerne ein bisschen mehr über die Schrift hören. Natürlich kann ich jetzt nicht über die Heilige Schrift, über die Bibel, die Lehre über die Bibel, was wir in der Bibel über die Bibel lesen, das können wir natürlich jetzt nicht so tiefgründig behandeln. Aber eines der Verse finde ich hier sehr spannend und schön. In 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19, da sagt er: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr von allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Petrus sagt, die Schrift Gottes, damals natürlich das Alte Testament vornehmlich, Petrus sagt, das ist nicht einfach so geschrieben worden von Menschen, die gerade mal Lust hatten, mal so Jesaja zu schreiben und was weiß ich zu schreiben. Nein, die sind getrieben worden von Gott, vom Heiligen Geist. Die haben das geschrieben, weil Gott durch sie so gewirkt hat, dass sie es schreiben sollten. Es ist nicht geschehen, weil jemand sich das ausgedacht hat, sondern der Heilige Geist hat das bewirkt. Die Schrift kommt von Gott. Die ist nicht Menschenerfindung. Oft versucht man ja gerade auch heute das zu sagen, naja, die Bibel, da kann man ja nicht alles so wörtlich nehmen und man kann ja nicht jedes Wunder so glauben und so weiter. Nein, wir sagen, Gottes Wort ist vom Heiligen Geist geschrieben worden und wir haben es ernst zu nehmen. Wir können nicht damit herumspielen und sagen, naja, diese Stelle ist nicht so wichtig, aber die ist wichtiger, die gefällt mir, die andere gefällt mir nicht. Nein, Gott ging es nicht darum zu fragen, was uns gefällt, sondern er hat geschrieben, was ihm wichtig war, dass wir lesen sollten, dass wir darauf auch achten sollten. Und die Schrift Gottes ist sein Wort an uns. Und er hat, wie gesagt, schon damals geschrieben über das, was kommen sollte. Jahre zurück, sehr viele Jahre zurück. Und ich gehe zu 1. Mose, Kapitel 3. Das ist sehr weit am Anfang der Menschheit, gleich nach dem Sündenfall. Da wird nämlich schon mal so der Faden angefangen, um das zu klären, was Paulus hier sagen möchte. Also 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Und da spricht Gott jetzt zu der Schlange. Es wäre jetzt nach der Versuchung, dass dann nach dem Sündenfall der Mensch ist in die Sünde gefallen und Adam und Eva und die Schlange sind da vor Gott und Gott spricht zu ihnen und jetzt spricht er zu der Schlange. Ich lese noch Vers 14, da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und jetzt kommt das. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du sollst ihm in die Ferse stechen. Gott spricht hier und er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange und der Frau. Und dann ändert er die Redensart und er sagt, er, nicht die Frau, nicht Adam, er, der Same, wird dir den Kopf zertreten. und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist so das erste Mal, dass das Evangelium deutlich wird. Es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und ab da geht so ein roter Faden durch und er geht bis hin zum Neuen Testament und wir kommen dann zu Jesus Christus und sehen, dass alles in ihm mündet. Alles geht wie ein roter Faden auf den Kern des Evangeliums zu. Und der Kern ist nicht eine Sache, sondern eine Person, Jesus Christus. Und wir lesen, und das haben wir auch schon das letzte Mal gemacht, aber ich werde jetzt anfangen, so tiefer da hineinzuschauen. Und wir lesen in Römer 8, Vers 3. Und hier heißt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Wir verstehen hieraus, was das Gesetz nicht tun konnte. Das hat Gott getan, und zwar indem er seinen Sohn sandte. Aus diesem Vers erkennen wir ganz deutlich, dass Paulus hier sagt, Jesus war schon vorher da. Bevor er auf diese Erde gekommen ist, da war er da, weil Gott ihn sandte. Man kann nichts nicht senden. Es muss schon jemand da gewesen sein, der gesandt werden konnte. Und Paulus sagt, Jesus wurde gesandt. Er war schon da, bevor er hier geboren wurde auf dieser Erde. Und das ist um allen zu sagen, die nicht daran glauben, dass Jesus schon vorher existierte, macht Paulus es hier ganz deutlich, dass Gott ihn sandte, in der Form des Fleisches, aber er sandte ihn. Jesus wurde Mensch. Und wir lesen hier in Römer 1, Vers 3, und es geht hier um das Evangelium. Das ist immer noch von Vers 1, ausgesondert für das Evangelium Gottes über seinen Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids, nach dem Fleisch. Und hier spricht jetzt Paulus über Jesus Christus. Und er sagt, Jesus Christus wurde Mensch. Wir lesen in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, und unter das Gesetz getan. Gott hat ihn gesandt und Jesus kam. Und Jesus kam in der königlichen Linie. Wir lesen hier, dass er hervorgegangen ist aus dem Samen Davids. David war der König. War der erste wirklich gute König. Und David hatte damals schon Verheißungen bekommen. Und hier heißt es, Jesus kommt aus der Stammlinie Davids, nach dem Fleisch. Er ist Mensch geworden, will hier Paulus sagen. Und Paulus will sagen, er stammt aus der königlichen Linie. Aber interessanterweise, wenn wir über Jesus in den Evangelium lesen, in den Evangelien lesen, da sehen wir nicht sehr viel von der königlichen Linie. Er ist nicht da so einer, der auf dem Thron sitzt und so schön mal regiert und mal so den Leuten sagt, was geschehen soll. Er kommt aus der königlichen Linie und doch ist er ein ganz normaler Mensch auf der Straße. Vielleicht eher als Penner gesehen auf der Straße, weil Jesus sagt, er weiß noch nicht mal, wo er sein Haupt hinlegen soll. Das ist meistens wie heute die Penner leben. Jesus war ein ganz stinknormaler Mensch, einer, der nicht reich war, der nicht seine Gottheit heraushängen ließ. Er war ein Mensch aus dem Stamm Davids, aus der Stammlinie Davids, aber jemand, der voller Demut war. Er war einer unter den Leuten und er diente. Das sagte Jesus auch, dass er gesandt ist, um zu dienen. Er war einer, der bereit war, für andere Zeit aufzuwenden. Jesus nach dem Fleische nach, aus der Stammlinie Davids, sagt Paulus hier, Vers 4, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten. Die eine Seite ist die Menschlichkeit Jesu, die Paulus hier darstellt. Die andere Seite ist die Gottheit Jesu, die er hier darstellt. Jesus ist beides. Jesus ist Mensch, vollkommen Mensch. Er ist auch vollkommen Gott. Und hier lesen wir, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit. Dieser Vers ist eigentlich sehr interessant. Die Formulierung, die Paulus hier wählt, ist schon sehr merkwürdig. Und ich will erstmal den zweiten Teil näher anschauen. Und zwar lesen wir hier, dass er erwiesen ist als Sohn Gottes in der Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Geist der Heiligkeit. Römer 8, Vers 11. Da lesen wir, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hier lesen wir, dass der Geist Gottes Jesus auferweckt hat aus den Toten. Der Geist Gottes hat Jesus auferweckt. Die Kraft, die in dem Geist Gottes ist, die wird uns hier so klar. Was kein Mensch tun kann, das hat Gott. Er hat seinen Sohn auferweckt. Das hat der Geist Gottes getan. Aber warum? Warum sagt Paulus hier Geist der Heiligkeit? Eine komische Formulierung. Ich habe nachgelesen, die gibt es auch nur ein einziges Mal hier in Römer, so in dieser Form. Warum sagt Paulus Geist der Heiligkeit? Warum konnte er nicht das sagen mit dem Heiligen Geist? Warum Geist der Heiligkeit? Andere Bibelübersetzungen, die machen das anders, aber es ist so im Urtext, Geist der Heiligkeit. Warum sagt Paulus das? Vielleicht deswegen, weil es geht ja hier um Auferweckung einer Person, die tot war. Und wenn man über Tote redet, ich weiß nicht, wie es euch geht, oft geht da einem so ein bisschen ein Schauer über den Rücken. Es gibt ja auch genug Filme, die mit Toten zu tun haben, die nicht unbedingt so sehenswert sind. Und immer wieder war es schon so gewesen, dass wenn sich Leute mit Toten befassen, dass das eine komische Sache war. Als Saul den Samuel von Samuel was hören wollte, ist er auch zu einer Hexe gegangen, einer Beschwörerin gegangen, um dort halt den Geist Samuels herauszuholen. Und wenn man über Tote redet, dann denkt man, oh, nee. Mit Toten befassen. Und Paulus sagt hier, ja, es geht hier um einen Toten, um einen Hingerichteten, um einen, der schrecklich gelitten hat und wahrscheinlich auch schrecklich ausgesehen hat, nachdem er dort abgenommen wurde vom Kreuz. Es geht um einen Toten, ja. Mit Toten zu befassen, sagt Gott, ist ihm ein Gräuel. Das will er nicht. Wir sollen uns nicht durch irgendwelche Hexereien mit Geistern in Verbindung setzen, die irgendwie so von unten herauskommen und was weiß ich. Es ist keine schöne Sache. Aber Paulus sagt hier, die Auferstehung von Jesus Christus ist überhaupt nicht eine schlimme Sache. Es ist nicht eine Sache, die so ist, sondern eine Sache, die durch den Geist der Heiligkeit bewirkt worden ist. Ein Geist, der rein ist, ein Geist, der abgesondert ist, der hat das bewirkt. Es ist nicht eine Sache, so wie damals Saul und diese Beschwörerin, sondern eine Sache, wo Gott persönlich gehandelt hat. Deswegen sagt er, Geist der Heiligkeit. Es ist nicht eine schreckliche Sache hier. Es ist eine wunderbare Sache hier. Jesus ist auferweckt worden durch den Geist der Heiligkeit von den Toten. Es ist die eine Seite, Geist der Heiligkeit. Der Heilige Geist hat Jesus hervorgebracht von den Toten. Es ist eine Sache, die Gott persönlich gewirkt hat. Eine ganz große Sache, die Gott persönlich gewirkt hat. Weil keiner kann wirklich aus den Toten jemanden hervorholen. Auch diese Beschwörerin damals, als Saul dort war, sie hat sich erschrocken, als plötzlich Samuel dort erschienen ist. Für sie war es nicht normal, dass das wirklich so funktioniert, dass sich jetzt der Geist oder dass Samuel praktisch dort auf einmal redet. Das ist keine normale Sache. Keiner kann einen Toten hervorbringen. Aber hier wirkt Gott. Und letztlich sagt er ja auch, bei uns wird er auch wirken. Und dadurch nimmt er diesen ganzen Schrecken des Todes weg. Das, was wir so sagen, oh, will ich nicht haben. Und jeder Mensch versucht alles zu tun, damit er noch länger leben kann, das möglichst weit hinauszögern. Der Tod muss für uns keine schreckliche Wahrheit sein, sondern wir wissen, dass der Tod eigentlich zum Sieg verwandelt worden ist. Der Stachel des Todes ist weggenommen durch Jesus Christus. Und der Heilige Geist wird auch uns dann in Zukunft von den Toten auferwecken, so wie er es bei Jesus getan hat. So, das war der zweite Teil des Verses 4. Und jetzt der erste Teil. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft. Auch eine interessante Formulierung. Warum heißt es hier in Kraft? Bezieht sich das nur auf die Auferstehung, das deswegen in Kraft, oder hat das noch etwas anderes zu sagen? Und ich bin der Meinung, dass es noch eine tiefere Bedeutung hat, als nur jetzt zu sagen, ja, der Heilige Geist hat mit Kraft Jesus auferweckt. Ich denke, es will auch uns sagen, und das ist auch so wirklich geschrieben, in Kraft kommt nach Jesus, nach Sohn Gottes im Griechischen. Und das will uns einfach auch sagen, dass Jesus, er war ja auch Sohn Gottes schon vorher. Ich meine, wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir über den Sohn Gottes. Auch über den Sohn des Menschen, aber auch über den Sohn Gottes lesen wir auch schon dort. Er war Sohn Gottes auch schon, bevor er von den Toten auferweckt worden ist. Aber er war Sohn Gottes in der Niedrigkeit. Er war Sohn Gottes demütig. Er ist ja immer noch demütig, aber er war Sohn Gottes mit den menschlichen Beschränkungen. Er war Sohn Gottes mit den Schwächen, die die Menschen haben. Er war genauso abhängig von Essen und er hatte Schwächen, er musste schlafen, auch wenn er viele Nächte im Gebet zugebracht hat. Und deswegen ist es ja auch besonders, weil er auch schlafen musste. Und trotzdem hat er die Nächte dafür gegeben, um zu beten, was auch uns ermutigt, dass wir das tun sollen und tun können. Jesus hat das nicht getan, weil er so stark war, sondern weil er das Bedürfnis empfand, mit dem Vater zu reden, in der Nacht, ab und zu die ganze Nacht hindurch. Und das soll uns ein Beispiel sein, dass wir es auch tun sollen. Aber er war ein Mensch, so wie wir. Wir lesen, ich glaube, in Hebräer, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Jesus war so wie wir, genauso wie wir. Er hatte auch Versuchungen, er wurde auch versucht. Er war ein Sohn in Niedrigkeit. Und jetzt durch die Auferstehung ist er der Sohn Gottes in Kraft. Er ist jetzt der Sohn Gottes, der nicht mehr gebunden ist an diese Beschränkungen, an die wir Menschen gebunden sind. Und plötzlich kann Jesus durch Wände gehen. Und plötzlich kann er einfach erscheinen, was vorher nicht der Fall war. Er ist der Sohn Gottes in Kraft. Und er sagt in Matthäus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sagt er, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Er sagt, ich bin jetzt der Sohn Gottes. Immer noch Mensch und Gottes Sohn. Aber Sohn Gottes in Kraft. Alle Gewalt ist mir gegeben. Wir können dazu auch natürlich andere Verse lesen, wie zum Beispiel 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 handelt ja insbesondere auch mit der Auferstehung. Und gerade immer Tod und Auferstehung ist eine ganz große Sache. 1. Korinther 15 und die Verse 25 und 26. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Er muss herrschen. Er ist der Sohn Gottes jetzt, der herrscht. Er ist der Sohn Gottes, der in Kraft ist. Er hat jetzt wirklich Power nach der Auferstehung. Und wir lesen dann in Philipper 2, da heißt es, dass jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Vorher lesen wir, dass er sich gedemütigt hat, bis in den Tod. Aber dann lesen wir, dass jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Er ist jetzt der Sohn Gottes in Kraft. Und er ist es jetzt im Himmel. Er ist für immer der Sohn Gottes in Kraft. Und Paulus sagt jetzt hier in Vers 4, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Was für ein starker Vers. Jesus, der Auferstandene. Jesus, der Starke. Jesus, bei dem der Heilige Geist gewirkt hat. Und jetzt gehen wir in Vers 5 hinein. Und dann sagt Paulus, das ist Jesus Christus. Und er sagt, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Und es war so schön, als wir vorher dieses Lied gesungen haben, seine Gnade, wie heißt das, genügt, allein deine Gnade genügt. Paulus sagt, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben. Gnade und Aposteldienst, das ist die erste Sache, die ich jetzt nochmal näher anschauen werde. Gnade, was ist denn das eigentlich? Es gibt so viele Worte in der Bibel, die eigentlich bei uns so im normalen Sprachgebrauch nicht mehr so groß verbreitet sind. Und ich denke, Gnade ist eines dieser Worte. Gnade ist ein Wort, das Paulus durchaus oft verwendet hat. Im Neuen Testament steht das Wort Gnade 155 Mal. Paulus gebraucht es 100 Mal in seinen Briefen und 24 Mal hier im Römerbrief. Im Römerbrief lesen wir sehr viel über Gnade und ihr werdet es auch merken, wenn wir jetzt ein paar Stellen anschauen werden. Gnade ist eine ganz große Sache für Paulus. Er spricht darüber und das Problem ist, wir wissen oft nicht, was das bedeutet. Allein eine Gnade genügt, ist so schön, wenn wir das so sagen können. Aber wissen wir, was das bedeutet? Gnade ist eine Sache, die wir nicht verdienen können. Es ist unverdient, ein unverdientes Geschenk. Und Gnade wird uns zuteil durch Jesus Christus. Ich lese jetzt aus Römer 3, 24 und 25. Ich nehme ein bisschen ein paar Verse voraus. Ich hoffe, dass wir sie auch nochmal später, wenn ihr mal das auslegen wird, betrachten werden, weil das Thema wird uns sicherlich nicht so schnell loslassen. Aber ich will es, wie gesagt, als Fundament erstmal schon legen, damit wir wissen, worum es eigentlich geht. Und hier sagt Paulus, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Hier kommt dieser Begriff Gnade auch vor. Und hier kommt auch dieser Begriff vor, ohne Verdienst. Die Gnade kommt zu uns ohne Verdienst. Man kann sich Gnade nicht verdienen. Man kann nichts tun, um sich Gnade zu verdienen. Gnade ist ja dieser Begriff, wenn jemand zum Beispiel zum Tode verurteilt worden ist, gibt es ja bei uns in Deutschland nicht so sehr, aber auch neulich waren ja diese Berichte, dass da einige, die schon so lange im Gefängnis gesessen haben, dass sie da auch appelliert haben um Gnade, dass sie entlassen werden. Gnade bedeutet, dass jemand, der zum Tode verurteilt worden ist und eigentlich auch nur noch die Todesstrafe zu erwarten hat, wenn da einer sagt, nein, du brauchst es nicht. Jemand, der die Todesstrafe verdient hat, der kann nichts tun, um sie abzuwenden. Er kann vielleicht versuchen, sehr viel Gutes zu tun. Aber das, was er getan hat, was den Tod eigentlich verdient, das kann er dadurch nicht ungeschehen machen. Es ist immer noch da. Er kann nur Gnade bekommen. Wir lesen, wie David, als er als er da um sein Kind ringt, da auch um Gnade einfach fleht. Er konnte das nicht ungeschehen machen. Uriah war tot. Er konnte es nicht ungeschehen machen. Er hatte den Tod verdient. Er hatte gesündigt mit der Frau von ihm. Er konnte das nicht ungeschehen machen. Das Kind war auch da. Aber Gnade war das Thema, was er dort anspricht. Und hier lesen wir in Römer, Gnade kommt durch Jesus Christus. Und im christlichen Verständnis gibt es keine Gnade außer durch Jesus Christus. Wir können uns keine Gnade erdenken, außer dass wir sie von Jesus Christus bekommen. Und wir brauchen nicht nur Gnade, um erlöst zu werden, wir brauchen auch Gnade, ja, für so viele andere Dinge. Und da will ich jetzt lesen, Römer Kapitel 12, Vers 3. Und hier heißt es, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus sagt, dass Gnade eine Kraft hat, Kraft der Gnade. Und Paulus sagt dann in Vers 6 im gleichen Kapitel, da sagt er, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns vorliegenden Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei es die in Übereinstimmung mit dem Glauben und so weiter. Gnadengaben. Gaben, die wir haben, sind Gnade. Sind nicht Dinge, die wir auch irgendwie verdient hätten, sondern es ist Gnade Gottes. Die Gaben, die wir haben, und das ist eine Sache, worin wir uns immer wieder erinnern sollten. Das hat Paulus getan. Ich weiß nicht, wie gut Paulus rhetorisch drauf war beim Sprechen, und auf jeden Fall hat er sehr viel Enthusiasmus gehabt. Aber er sagt, was ich habe, diese Gnade als Apostel zu sein, ist Gnade. Ist nicht eine Sache, dass ich verdient habe, es ist Gnade Gottes. Er sagt hier auch, Gnade und Aposteldienst. Von ihm haben wir empfangen, Gnade und Aposteldienst. Er verbindet das und er sagt damit gleichzeitig, das ist alles nur Gnade. Es ist nicht eine Sache, die ich irgendwie erarbeitet habe. Und da kommen wir zum zweiten Punkt bei diesem Thema. Wie bekommen wir Gnade? Zunächst einmal nicht durch Arbeit, nicht durch Werke. Wir kriegen keine Gnade durch Werke. Werke können uns da nicht weiterhelfen. Paulus sagt zwar, dass er schon vom Mutterleib ausgesondert war für den Aposteldienst, aber jetzt lesen wir Römer 4, Vers 4. Das ist ein bisschen viel Bibelwälzen, aber das ist so, wenn man Sachen ja betrachten möchte, was die Bibel dazu uns eigentlich sagt. Und hier lesen wir: Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade gerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wenn du eine Arbeit tust, so hat der Arbeitgeber eine Verpflichtung, dir auch das Geld zu geben. Und wenn er es nicht tut, dann kannst du zum Gericht gehen und sagen, ich habe für den Typen gerackert, ich habe mir, was weiß ich, die Hände wundgerieben und er bezahlt mich nicht. Und du wirst im Prozess gewinnen, weil du ja gearbeitet hast. Du verdienst dann den Lohn. Aber Paulus sagt hier, dass wenn wir Werke verrichten, dann ist es halt nicht mehr Gnade. Dann ist es nicht aufgrund der Gnade, wenn wir es irgendwie erarbeiten können. Und Paulus sagt, das hilft euch nicht weiter. Paulus sagt auch weiter in Römer 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Paulus sagt sozusagen, verdienen kannst du es dir nicht. Du kannst dir die Errettung nicht verdienen. Aber durch den Glauben wird sie dir zuteil. Aus Gnaden. Ohne dass du was dazu tun musst. Die wird dir zuteil, wenn du glaubst. Und weiter Römer 4, 16. Kapitel 4 ist ein sehr gutes Kapitel für Gnade. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Also aus Glauben, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Es ist Glaube, damit es Gnade ist. Sonst könnten wir es verdienen. Aber Paulus sagt, nein, du kannst es dir nicht verdienen. Gnade wird dir zuteil. Es ist ein Geschenk. Und was bewirkt diese Gnade? Das lesen wir wiederum in Römer 1, Vers 5. Und wir haben ja gelesen, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam unter allen Heiden für seinen Namen. Ich habe ein bisschen hier die Worte getauscht, weil sie, so sind sie im Urtext. Wir haben Aposteldienst und Gnade empfangen, damit Glaubensgehorsam da ist. Es geht darum, dass diese Gnade es bewirkt, dass wir Gott gehorchen. Dass wir sagen, ja, Gott sagt es, ich tue es. Gehorsam, Glaubensgehorsam. Eine Sache, die vielen Menschen nicht so leicht von der Hand oder vom Mund geht. Gehorsam ist immer so eine Sache, die sehr umkämpft ist. Und man kann alt sein, man kann jung sein. Gehorsam ist ein Problem. Wir weigern uns zu gehorchen. Irgendwie ist das so in den Genen der Menschen, seitdem er in den Sünden gefallen ist. Auch damals war ja der Sündenfall Verweigerung zu gehorchen, was Gott eigentlich gesagt hat. Und so ist es bei uns. Aber die Gnade und Aposteldienst sollen bewirken, dass wir zum Glaubensgehorsam kommen. Dass wir sagen, ja, ich nehme das an, was Gott mir sagt. Ich glaube dem, was Gott sagt. Ich befolge dem. Ich glaube es nicht nur, ich befolge das. Gehorsam. Gott sagt uns, dass wir errettet werden müssen. Und im Römer werden wir sehr viel hören, was Gott uns sagt. Und wir sagen, ja, ich tue es. Und wir brauchen dazu Gnade. Und wir brauchen, Paulus sagt, dass er den Aposteldienst brauchte, damit der Glaubensgehorsam bewirkt unter den Heiden. Und das sagt wiederum, dass das Evangelium wirklich nicht nur für eine bestimmte Gruppe ist, sondern für die auch für die Heiden ist, Glaubensgehorsam unter den Heiden. Und er schreibt hier an die Römer, der Hauptstadt der Heiden, er schreibt zu denen hin, um Glaubensgehorsam zu bewirken. Deswegen hat er Gnaden- und Aposteldienst empfangen. Und das Interessante ist dann als letztes für seinen Namen. Und das ist wiederum interessant. Paulus sagt, ich habe Gnade und Aposteldienst empfangen, damit ich Glaubensgehorsam bewirke für seinen Namen, für Jesus. Um seines Namens willen kann man auch sagen. Und man könnte jetzt fragen, warum muss es denn immer um seines Namens sein? Muss Gott so egoistisch sein? Muss er sagen, um meines Namens willen sollte alles das tun? Muss Gott egoistisch sein? Und ich sage, ja, Gott muss egoistisch sein. Weil wir lesen, dass es nur in dem Namen Jesu Heil gibt. Und wenn es nur Heil im Namen Jesu gibt, dann muss Gott um seines Namens willen Dinge tun. Meine Erlösung hängt davon ab, dass er für seinen Namen kämpft und sagt, dass er seinen Namen groß stellt, damit ich Heil in seinem Namen habe. In seinem Namen, wenn Gott sagen würde, ich will jetzt hier auch mal ganz demütig sein und meinen Namen überhaupt nicht groß stellen und überhaupt nicht über meinen Namen reden, dann haben wir keine Erlösung. Dann stehen wir da, dicker Bauch und kurze Beine, oder wie? Und nix. Aber es geht um seines Namens willen. Sein Name ist groß und hoch erhaben. Und Gott möchte, dass wir auch seinen Namen erheben. Und Paulus sagt, ich tue all das. Und er sagt, ich laufe kilometerweit, damit der Name Jesu erhoben wird. Damit Glaubensgehorsam entsteht für den Namen Jesu. Und Paulus sagt, ich tue alles, damit sein Name groß wird. Ich tue und wirke, damit sein Name groß wird. Und das sagt nicht nur Paulus. Das sagt auch Petrus genauso, und damit will ich jetzt schließen. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 11. Und hier lesen wir, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Darum ging es Petrus, darum ging es Paulus, darum soll es uns gehen. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Was immer wir tun, was immer wir reden, im alltäglichen Leben, in unserem normalen Leben, in unserem normalen Sprechen mit anderen Menschen. Wir sollten es tun, so wie Paulus und Petrus, damit Jesu Namen erhoben wird, damit sein Name groß wird. Er darf seinen Namen erheben. Wir dürfen demütig sein und uns fällt das so schwer. Aber Jesus darf seinen Namen groß machen, damit Menschen zu ihm finden, damit Menschen ihn sehen. Ich meine, was bringt uns ein Leuchtturm, der irgendwo so unter der Erde vergraben ist? Oder was hilft das den Schiffen? Die Schiffe werden stranden und wahrscheinlich kaputt gehen, Schiffbruch erleiden. Ein Leuchtturm ist dazu da, hoch erhaben zu sein, um das Licht weit zu verbreiten. Und das ist der Name Jesu, der ist hoch erhaben, damit wir auf ihn schauen. So wie damals in der Wüste die Menschen, die von der Schlange gestochen worden sind, auf diese Schlange blicken, dort in der Ferne hoch erhaben und Heil erleben. So ist auch der Name Jesu hoch erhaben und auf ihn dürfen wir blicken. Und zu seiner Ehre dürfen wir tun, damit er verherrlicht wird. Und lass uns das einfach so, ja, uns wichtig ins Herz schreiben, dass wir um Jesu Willen leben, dass wir für ihn leben, dass sein Name ganz wichtig für uns ist, dass er als Person wichtig ist, dass wir zu seiner Ehre einfach leben. Das möchte er in uns bewirken. Und das ist nicht einfach, es ist ein langer Weg, aber Gott. Und ich bin so dankbar dafür, Gott lässt nicht los, er wirkt und er arbeitet an uns und er reinigt uns, damit wir noch mehr und mehr ihn verherrlichen. Danke, Jesus, dass wir ja von dir nachdenken dürfen, über dich nachdenken dürfen und von dir hören. Danke, dass du ja deinen Namen hoch erhoben hast. Und danke, dass dein Name auch hier bei uns in der Gemeinde hoch erhoben ist. Und Herr, ich wünsche es mir so sehr, dass noch viel mehr Menschen zu dir kommen, Heil in deinem Namen finden, Erlösung bei dir finden. Und Herr, wir haben auch Gnade von dir empfangen. Wir haben auch einen Dienst von dir empfangen, den wir tun dürfen. Und wir bitten dich, dass doch den Dienst, den wir tun, was immer wir tun, dass wir so tun, dass Menschen zu dir gezogen werden, dass Menschen zum Glaubensgehorsam kommen und dass deinem Namen Ehre gegeben wird. Bitte wirke du das selbst in uns. Mache du uns stark dabei und nehme all das weg, was so stark uns nach vorne stellt. All das, was ja nicht so sehr deinen Namen erhebt, sondern unseren eigenen Namen. Herr, vergib uns das so oft, wir ja auch so sehr von uns eingenommen sind. Herr, wir möchten es nicht. Wir möchten dir die Ehre geben. Und dir alleine gebührt alle Ehre. Amen.